Wie viel Prozent braucht ihr heute?
Ja, das ist irre. Also ich glaube, wir hatten das Zehnfache an Developers.
Das Zehnfache?
Ja, also wenn ich mir die auch andere Teams irgendwie im Space angucke und was wir alles produzieren und was wir hatten in 5 Jahren. Und das ermöglicht uns natürlich viel mehr Kapital in Distribution reinzustecken. Crazy. Was echt gut ist, ja.
Das zehn, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist.
Hire or Fire, der Startup Talk mit Jan Lüthier-Toden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hire or Fire, dem Startup Talk. Ich sitze hier heute mit Maurice Funk von Paterne. Maurice, schön, dass du den weiten Weg von eurem Hamburg Office hier in unser Hamburg Studio auf dich genommen hast.
Danke, Jan. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Wir wollen heute darüber sprechen, wie ihr euer Startup Paterne aufgebaut habt. Ihr seid ja zurzeit in Hamburg und auch Deutschland, weil es in aller Munde die Gründerszene berichtet. Ihr habt Funding bekommen. Aber bevor wir einsteigen, Maurice, wer ist die krasseste Person, die du je geheiert hast?
Ich glaube, wir haben, das ist schwer, vor allem, weil mein Team wahrscheinlich zuhören wird nachher. Ich muss sagen, das ganze Team macht wirklich eine super, super Leistung. Also wir sind unglaublich overwhelmed von dem ganzen Team. Und was ich gerne hire oder was ich richtig cool finde, sind, oder wo ich auch gute Erfahrungen habe, sind Leute, die einen ungewöhnlichen Background haben. Also die irgendwie sagen, sie haben eine Ausbildung gemacht oder sie haben in der Gastro gearbeitet. Ich glaube, das sind so die Leute, wo ich zurückdenke und bin, okay, die haben sehr, sehr, sehr guten Job geleistet.
Was leitest du davon ab? Also wofür stehen diese besonderen Erfahrungen für dich?
Ich glaube, die sind oft sehr nah am Menschen dann auch dran und haben wirklich auch hart gearbeitet. Also wenn man zum Beispiel auch Gastro nimmt, das ist ein knallharter Job. Du musst sehr intensiv mit den Leuten zusammenarbeiten und genauso auch, wie wenn du eine Ausbildung machst, sei es zum Handwerker oder zum Elektriker. Das bedeutet schon was, wenn du jeden Morgen um 6 Uhr 10 Stunden auf dem Bau arbeitest, dann ist so ein Bürojob Pillow Talk für dich.
Ja, das stimmt. Und Stichwort nah am Menschen dran sein. Wenn ihr nah dran seid an allen Mitarbeiterthemen, abonniert gerne Hire or Fire auf Spotify, YouTube, wo auch immer ihr hört. Wie habt ihr angefangen? Dein Co-Founder ist ja Leon. Das heißt, wie habt ihr euch gefunden und wie kam es zu Paterne und was macht Paterne überhaupt?
Genau, sehr gerne. Also einmal zu deiner ersten Frage. Leon und ich haben uns über eine ehemalige Kollegin gefunden. Sie hat uns einander vorgestellt und seitdem Matchmate in Heaven, kann man auf jeden Fall so sagen. Und wir haben dann eben auch lange schon evaluiert, gründen wir ein Startup, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, okay, so, jetzt machen wir es. Hatten dann eine Anfangsidee, wo wir gesagt haben, ja, okay, das könnte cool sein, let's go. Beide fulltime drauf angegangen. Und so wie es sich gehört, haben wir sehr, 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 sehr viele Interviews geführt, sehr viel, ein, zwei Mal so ein bisschen gepivotet und sind dann letztendlich auf Paterne gestoßen, indem wir einfach viel mit Unternehmen gesprochen haben und diesen Schmerzpunkt von denen gehört haben.
Ah, cool. Das heißt, ihr habt euch zuerst kennengelernt und habt dann gemeinsam angefangen, nach einer Idee zu suchen.
So ist es, genau. Ja, nicht wie in Hollywood die Idee, dass man aufwacht und dann die brillante Idee hat, sondern wir haben gesagt, Entschuldigung, wir suchen eine Idee und wir finden eine Idee und so ist dann auch passiert.
Und man muss ja auch nah an den Kunden dran sein. Also genau. Jede Idee, ich finde, es gibt so viele Startups, die haben eine ganz tolle Idee und die haben einfach keine Traction, weil die am Markt vorbei entwickeln.
So ist es.
Ne? Also ich glaube, jede Firma pivotet mal. Ja. Also egal, ob es ein Tech-Startup ist oder KI oder gut, E-Commerce nicht unbedingt. Da hast du ja sehr schnell so ein Produkt, was funktioniert. Die Frage ist, was sind Folgeprodukte? Aber auch bei uns als Agentur. Guck mal, als ich angefangen habe, dachte ich auch so, oh nein, kein Headhunting. Ich baue HR-Departments auf, damit die Startups das alles alleine können. Und dann meinten die alle, ja, voll geil, brauchen wir. Aber vielleicht so in 6 Monaten, erstmal brauchen wir Performance-Marketer.
Ah, okay. Ne?
Das heißt, du musst dich an nach dem richten, was der Markt.
100%, ich glaube, das ist der Schlüssel. Also immer zuhören, zuhören, zuhören. Und da bist du auch einfacher dran, wenn du nicht quasi mit so einer sehr passionierten Idee reingehst, wo du sagst, das willst du seit Kindheit lösen, sondern wenn du dich wirklich darauf konzentrierst, das zu lösen für den Kunden, was er braucht. Das hilft sehr, auch in der Produktentwicklung.
Was ist jetzt das Problem, das Paterne löst?
Genau, das Problem ist ein Problem, das gar nicht existieren sollte, aber überall auf der Welt existiert und das ist öffentliche Beschaffung. Bedeutet, der Staat gibt jedes Jahr Milliarden aus an Beschaffungen. Sei es, er will eine Schule bauen, sei es, er will Toilettenpapier kaufen für ein Gefängnis. All das muss beschafft werden und das passiert in Deutschland so circa 100.000 Mal im Jahr. Das Problem hierbei ist, es bewerben sich immer weniger Unternehmen beim Staat für Projekte, weil sie sagen, der administrative Aufwand fürs Bewerben ist zu hoch und die Opportunitätskosten sind auch zu hoch. Und das Problem lösen wir in erster Hand, indem wir Unternehmen die richtigen öffentlichen Ausschreibungen finden. Also wenn du jetzt ein Schulbauer bist, zeigen wir dir in aller Region die besten Aufträge für dich. Und dann wollen wir natürlich helfen, den ganzen Papierkram zu minimieren. Wenn du den Staat kennst, wenn du nicht mal einen Pass beantragt hast oder irgendwas, da sind ganz viele Häkchen setzen, viele Formen ausfüllen. Und da helfen wir natürlich auch.
Okay, cool. Ich glaube, das ist auch was, was viele kennen. Ich war in meinem ersten Job ja auch, habe ich an Kommunen verkauft. Habe so beim deutschen Marktführer gearbeitet für wassergebundene Wegedecken.
Krass.
Das sind hochqualitative Sand- und Schotterwege.
Mhm.
Ne, zum Beispiel hier, was an der Außenalster in Hamburg liegt, der Boden. Ne?
Ja.
Das habe ich verkauft und ich musste immer an Kommunen verkaufen, also Bauhöfe und sowas. Und dann geht es ja auch ganz häufig um öffentliche Ausschreibung.
Ja.
Von daher, ich kenne den Pain. Ich glaube, jeder, der da schon mal hinverkauft hat. Aber es ist richtig, du sagst also, die Anzahl an Bewerbungen für diese Ausschreibungen nehmen ab. Also haben die Unternehmen einfach ohnehin schon zu viele Kunden oder woran liegt das?
Genau, also wenn du dir 2011 anguckst, hatten ich glaube so circa 21% der öffentlichen Ausschreibungen einen oder keinen Bewerber.
Hm.
Und jetzt, 10 Jahre später, 15 Jahre später, sind es 41%.
Wow, also fast die Hälfte. Ja. Also Deutschland sagt, wir wollen Geld ausgeben.
Und die Leute können, sie können kein Geld ausgeben.
Die Hälfte fest ist
nicht
ab. Boah,
genau.
Das ist crazy.
Ja.
Hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, da bewerben sich auf jede Sache mindestens so 20 oder 30 oder 40 Firmen.
Hätte ich auch gedacht, aber das ist halt das Problem, dass die Opportunitätskosten so groß sind, weil du musst halt Mitarbeiter reinstecken, die 30 PDFs durchlesen müssen, um dann das richtige Häkchen zu setzen. Und dann ist es oft das Problem, dass der günstigste gewinnt. Mhm. Bedeutet, wenn du dann nicht sehr, sehr günstiges Angebot machst, kriegst du es auch nicht. Und deswegen lassen sie es.
Und das eine ist ja die Auftragsvergabe.
Mhm.
Später musst du ja auch die Arbeit erfüllen. Mhm. Würdest du sagen, Deutschland oder ist ja wohl der deutsche Bundesstaat, als auch einzelne Kommunen?
Mhm,
oder?
Genau.
Sind das gute, wenn du einmal den Auftrag hast, sind das gute Auftraggeber?
Genau, das sagen natürlich auch alle Leute, mit denen wir sprechen. Und den Staat als zweites Standbein aufzubauen, als Einkommensstandbein, ist super.
Mhm.
Also wenn du einmal den Dreh raus hast, sind die Leute total verliebt, weil die halt sagen so, okay, der Staat, da kommt immer wieder, die Aufträge kommen immer wieder, wir haben so den Dreh raus und der zahlt natürlich. Dafür kannst du sicher sein, dass das Geld kommt. Das ist, klar.
Was sind so die konkreten Uplifts, die eure Kunden dann sehen?
Also zum Beispiel gestern habe ich mit einem Kunden geredet, der meinte, der spart sich, der hat normalerweise jeden Morgen eine Stunde verbraucht, irgendwie auf Portalen und sich angucken und so weiter und so fort. Und jetzt reduziert er das auf pro Stunde auf 5 bis 10 Minuten mit Paterno.
Heftig.
Und das fand echt eine coole Case Study. Und der war super smart, hat sich's vorgerechnet, meinte, ich verbrauche circa eben so und so viele Stunden im Jahr. Jetzt brauche ich so und so viele Stunden. Deswegen lohnt es sich bei Paterno.
Ja.
Und das ist das, was wir gerade schon lösen. Und wir haben natürlich noch wahnsinnig viel vor im Produkt, womit wir noch viel, viel, viel mehr Zeit sparen wollen.
Ja, aber ich finde an sich, der Ansatz ist einfach super. Ich habe es eben auch schon gesagt, ich stehe halt gar nicht so auf Startup-Ideen, die jemand sich selber ausdenkt, die der Markt am Ende überhaupt nicht braucht. Sie sind auch häufig so Gründertypen, die eher so Tüftler sind.
Mhm.
Ne? Und gut, Tüftler klingt jetzt nach Garage, aber es gibt ja auch Leute mit dem Doktor, die dann an irgendwelchen Ideen arbeiten, die aber leider letztendlich keiner braucht. Und ich finde, ihr habt ein sehr gutes, großes Problem in Deutschland.
Auf jeden Fall.
Euch geschnappt.
Wir sind auch ein bisschen überrascht, wie groß das Problem wirklich ist, weil, wie du sagst, jeder, der Erfahrung damit hat, ist sofort offen für eine Lösung, weil er meint, zeig mir, was ihr habt.
Das und wie sieht das ganz praktisch aus? Da habt ihr dann so einen KI-Scraper gebaut, der sich das alles zieht und...
So in etwa, ja. Also wir haben du musst dir das vorstellen, wie eine riesen Datenbank, die wir gebaut haben. Und da schießen wir jeden Tag, zweimal am Tag, alle Ausschreibungen rein aus ganz Deutschland und Europa. Und da haben wir eben sehr viele Scraper, API-Schnittstellen, alles Mögliche gebaut, um da eben, muss man kreativ sein. Und dann ermöglichen wir es auf eine super einfache Art und Weise, die Nutzern diese Datenbank zu durchsuchen. Also wir haben eine bestimmte Suche entwickelt, die das Unternehmen sehr einfach macht, genau die Ausschreibungen zu finden, die sie brauchen.
Cool. Und wo steht ihr heute? Das heißt, ihr seid ja in Hamburg. Wie groß ist euer Team? Wie sieht es aus mit Funding?
Genau. Ja, wir sind in Hamburg. Wir lieben es hier in Hamburg. Und wir haben das Produkt Anfang des Jahres gelauncht. Sind mittlerweile ein Team von 9 Leuten.
Cool.
Und planen bis Ende des Jahres sogar auf die 20 Leute hochzuwachsen. Dementsprechend läuft es sehr gut. Kunden sind happy. Es macht super Spaß, super Stimmung. Und man könnte sich nichts mehr wünschen von seinem ersten halben Jahr auf jeden Fall.
Cool, cool. Und habt ihr von Anfang an gesagt, wir holen uns Funding rein oder hattet ihr auch mal überlegt, das irgendwie ganz quick and dirty zu bootstrappen?
Genau, wir haben alles überlegt. Wir haben auch alles durchgespielt, wir haben alles modelliert, wir haben mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen. Also wir haben super Advisors bei uns, die uns helfen. Und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, so ein bisschen. Du kannst bootstrappen, du kannst auch die Erfahrung nehmen und ein bisschen Geld einsammeln und sagen so, okay, das ist ja auch ein Learning, was man macht, wie sammelt man Geld ein, wie viel sammelt man ein, wie geht man damit um. Ich glaube, für uns war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu machen. Und genau, also wir hatten beides evaluiert, und haben jetzt aber letztendlich gesagt, Vollgas und mit Hilfe von außen.
Kannst du sagen, wie viel ihr eingesammelt habt?
Das darf ich nicht genau sagen, weil wir uns intern davon beschlossen haben, das nicht zu veröffentlichen. Deswegen muss ich das leider geheim halten.
Ich kann ja mal meine Hand hochschieben und Beträge sagen. Du nickst dann so. Nein, nur ein Spaß. Alles cool. Kannst du sagen, wer eure Investoren sind?
Genau. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns gegen VCs entschlossen. Bedeutet, wir haben nur Super Angels und ehemalige Gründer an Bord. Spannend. Was auch besser war, als wir erwartet haben. Ja. Weil wir rufen die bei allen möglichen Sachen an. Die geben uns Intros. Die sind nicht so kompliziert wie VCs, würde ich sagen, sondern die sind eben so, wir vertrauen euch, wir wissen, wie es ist, in diesem Stuhl zu sein und unterstützen da einem vor allem. Mhm. Das ist echt cool.
Mega, mega. Cool, dann Maurice, du meintest ja, ihr seid heute 9 Leute. Mhm. Ist das inklusive dir und Leon?
Das ist inklusive mir und Leon, genau.
Okay, und was machen die alle?
Also wir haben eigentlich 2 Stränge. Sales ist viel. Wir haben viele Sales-Leute bei uns und wir haben natürlich das Produkt und ein bisschen Ops. Und so ist auch die Aufteilung. Also wir haben sehr viel Fokus auf Sales, weil wir auch sagen, Distribution ist natürlich key. Du musst überall in aller Munde sein und da hilft einfach, Mitarbeiter, die einem da unterstützen, hilft sehr. Also das ist echt super.
Wenn du mal 5 Jahre zurückschaust, was denkst du vor 5 Jahren, wie viel Prozent eurer Company wären Developer gewesen und Product-Leute und wie viel Prozent braucht ihr heute?
Ja, das ist irre. Also ich glaube, wir hätten das Zehnfache an Developers.
Das Zehnfache?
Ja, also wenn ich mir die auch andere Teams irgendwie im Space angucke und was wir alles produzieren und was wir hätten in 5 Jahren. Und das ermöglicht uns natürlich viel mehr Kapital in Distribution reinzustecken. Crazy. Was echt gut ist, ja.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Das Zehnfache ist ja, also das ist deutlich, das wusste ich. Aber das Zehnfache ist schon crazy.
Ja, also es ist wirklich, wir können so viel mehr produzieren und auch das Produkt, wo wir jetzt sind, werden wir nie im Leben da. Und das ist ja auch super cool, weil du kannst heutzutage so schnell am Markt bauen und so schnell testen, weil du wirklich ein Produkt bauen kannst und nicht mehr ein Jahr warten musst, sondern 2-3 Monate und dann siehst du, ob es funktioniert.
Ja, zwei große Meilensteine beim Aufbau von der SaaS-Firma sind ja immer so auf 2 Millionen ARR zu kommen und die 10 Millionen ARR. Mhm. Was denkst du, wie viele Developer werdet ihr brauchen für diese 2 Stufen?
Also ich glaube, ich habe neulich einen Podcast gehört von dem CTO von Legora und er hat gesagt, er hat es immer massiv unterschätzt. Und ich glaube, bei uns ist es auch so. Ich glaube, wir unterschätzen es auch massiv. Ich glaube, für 2 Millionen werden wir circa 6 brauchen. Und bei 10 Millionen, wir rechnen auch ganz stark damit, dass natürlich die AI-Capabilities immer besser werden. Mhm. Leute, das ist auch ein Risiko, dass wir eingehen und sagen so, wir wollen da nicht overhiren. Mhm. Und ich glaube, bei 10 Millionen werden wir ein Team von 10 bis 15 Leute sein.
Das ist komplett crazy. Wie viel hättet ihr früher gebraucht? Und wirklich 100 bis 150?
Also ich glaube, da hättest du so viel mehr gebraucht. Da hättest du locker 30 Engineers gebraucht, wenn ich mir jetzt die Produkte angucke und wie viele Engineers es sind. Also, und auch viel länger gebraucht. Nie im Leben werden wir so schnell dann.
Merkst du dadurch auch, dass SaaS-Firmen dadurch deutlich profitabler laufen, als es früher möglich wäre? Oder gibt man das Geld einfach für was anderes aus?
Nee, wächst schneller. Du wächst schneller, aber dadurch, dass Engineering so günstig ist, was ja früher der Bottleneck auch war, und einen guten Engineer zu finden, war ja super teuer. Und dadurch, dass du jetzt weniger gute Engineers finden kannst und die Engineers, die du findest, denen zahlst du halt ein bisschen mehr, weil die mit dir richtig gut sind, kannst du dir sehr viel Geld sparen.
Und Maurice, wie ist es denn bei Paterno zu arbeiten?
Sehr gut.
Also eine 10 von 10.
Eine 10 von 10, vielleicht sogar 11 oder 12 von 10. Nein, also bis jetzt haben wir sehr viel gutes Feedback bekommen. Leon und ich sind ganz bewusst, wollen eine Kultur aufbauen, wo Mitarbeiter Spaß haben. Wir wollen sie nicht ins Office forcieren, sie sollen ins Office kommen wollen. Gestern zum Beispiel haben wir Abendessen bestellt für alle, saßen dann letztendlich bis 11, 12 sogar alle noch im Büro, aber voller Energie, voller Elan, haben Sachen besprochen. Und letzte Woche hatten wir Team-Event, es macht super Spaß und ich merke auch, wie die Produktivität steigt, je besser die Kultur ist. Also wenn die Leute fröhlich sind, motiviert sind, merkst du sofort, die sitzen gerne mal bis 1 Uhr nachts oder sowas dran, weil sie einfach richtig Lust drauf haben. Und das ist es auch bei Paterno. Also die Leute haben Spaß, es passiert viel. Wir haben hohe Ansprüche natürlich auch. Wir wollen aber auch alle wachsen und einfach die besten Version von uns selbst werden. Und das ist auch das, was wir unseren Mitarbeitern ermöglichen wollen.
Ich habe ja auch letzte Woche 3 eurer Mitarbeiter kennengelernt.
Ja.
Ne? Und
beziehungsweise, ich hoffe, sie haben sich gut benommen.
Sehr gut, sehr gut. Aber das war mein Punkt, weil zwei waren ja schon voll dabei und der eine sollte am nächsten Tag starten und der war beim Event dabei.
Ja.
Und ich finde, für mich ist es immer ein großer Indikator, wie die Mitarbeiter ticken. Also zum einen, du siehst ja auch, ist die Person smart, ist sie zugewandt, kann die reden. Aber du siehst auch so, wie fröhlich und selbstbewusst ist die. Zum Beispiel, letztens, ich hatte auch noch mit einem Tech-Founder einen Lunch und der hatte auch einen Mitarbeiter dabei, der hat die ganze Zeit nichts gesagt. Mhm. Ne? Und der Tech-Founder hat ihn noch nicht angeguckt. Die ganze Stunde Mittagessen, der hat nicht einmal rübergeguckt.
Krass.
Und der Typ saß da einfach.
Und hat einfach zugehört.
Ja, der hat sich halt nicht getraut, was zu sagen, weil sein Chef dabei war. Mhm. Und für mich ist das immer kein gutes Zeichen.
Nee, auf jeden Fall.
Anderes Beispiel. Und aber genau, als ich eure Mitarbeiter getroffen habe, die haben sich ja alle benommen, auch als wäre es ihre Firma. Ne, die kommen mit dieser Ownership an, so, wir machen das gemeinsam. Hallo, ich bin so und so. Mhm. Schön, dich zu sehen. Die sind alle ganz selbstbewusst, freudig dabei. Weil ich glaube, das brauchst du auch. Und es muss auch ehrlich sein, weil natürlich ist auch viel Druck dabei. Mhm. Ne, ihr wollt es wissen.
Ja, klar.
Ne? Das ist Hardcore.
Ja.
Und auch eure Mitarbeiter wollen es wissen.
Ja.
Die sind wahrscheinlich auch Hardcore.
Ja.
Die hätten ja auch zu Otto-Versand gehen können.
Ja.
Wollten sie aber nicht.
Ja.
Die wollten es wissen.
Ja.
Und ich glaube, wenn du dann wirklich eine positive Unternehmenskultur hast, wo die Leute auch selbstbewusst sind, das gerne machen, freiwillig, dann steht dir alles offen.
Ja, also das haben wir gerade und ich hoffe sehr, dass wir das halten können. Uns ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und auch den Punkt, den du angesprochen hast, dass sie sich fühlen, als wäre es ihre eigene Firma. So in manchen Sachen sind die auch besser als wir. Also so deswegen geben wir denen dann auch Ownership und sagen so, wir sind ja nicht unbedingt die Schlauesten im Raum bei allen, sondern da hat der eine natürliche Attribute und der andere kann das gut. Und das wollen wir den Leuten dann auch zeigen und positiv verstärken.
Und gleichzeitig verändert sich auch Unternehmenskultur. Also ein gewisser Vibe bleibt ja immer da und den bringen nun mal die Gründer rein. Mhm. Also ich bin immer kein Fan davon, dass HR-Departments vorgeben, wie die Kultur ist, weil letztendlich geben das die Gründer vor. Keine Chance drumherum. Ne? Und im HR geht es darum, das nochmal so nachzufeilen, auch Feedback zu geben, das auch irgendwie schriftlich festzuhalten, mit der Werbung, die du halt machen kannst. Aber letztendlich geben die Gründer die Kultur vor, weil sie nun mal sind, wie sie sind. Also hauptsächlich mit ihrer Persönlichkeit und Arbeitsweise. Das heißt, das bleibt bestehen. Es ändern sich aber auch ein paar Sachen. Zum Beispiel, früher gab es dann irgendwann eine Series A bei einer Firma. Das ist auch häufig der Punkt, hast du 20, 30 Leute und holst du zum Beispiel ein Head-Level rein. Dann holst du so ein paar Ex-BCGler, dann holst du von einem krassen Startup irgendwie so ein Head of Product rein. Mhm. Ne, das heißt, du holst dir so ein paar krasse Leute. Vielleicht kannst du auch 1, 2 Leute befördern, die krass waren. Mhm. Aber du holst auch neue Leute von extern rein und plötzlich ändert sich die Kultur. Weil plötzlich kannst du nicht mehr sagen, boah, ja, ich schreibe Maurice kurz auf WhatsApp, weil da ist eine Person dazwischen. Da müssen Absprachen getroffen werden. Mhm. Das muss professionalisiert werden. Weil wenn es jetzt ein Problem gibt, guck mal, wie viele Minuten oder können ja auch Stunden sein, dauert es, bis du von einem Problem hörst, wenn es wichtig ist.
Natürlich sofort.
Sofort.
Ja.
Genau, aber wenn du erstmal 30 Leute hast,
naja, klar.
50.
Das geht verloren dann.
Genau, genau. Und ich habe auch mal was Cooles über Gründer gehört. Ich glaube, die Frage war so, wie viel Prozent deiner Firma hast du selber noch im Blick? Und ich habe mal gehört, diese richtig, richtig, richtig guten Leute haben so 60-70%.
Krass.
Im Blick.
Ja.
Ne, aber es ist auch so, bei Elon Musk hat ja die ersten 1000 Leute selber geheiert und selber im Interview drin gesessen.
Das ist ja irre.
Ja. Wie macht ihr es denn? Das heißt, ihr auch durch KI und dadurch, dass ihr ein junges Startup seid, bei euch verändert sich ja alles wöchentlich. Wie baut ihr dafür auch Prozesse auf die Organisationsform? Wie nehmt ihr eure Mitarbeiter mit in diese ständige Veränderung?
Also das ist ein ganz großer Punkt, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen. Und ich glaube, die ehrlichste Antwort, der erste Schritt, den wir machen, ist mit Leuten auch wie mit dir reden. So die sich auskennen, die es schon mal gemacht haben. Dann gehen wir sprechen wir mit unseren Angels, fragen die, was sind Fehler, was hat gut funktioniert. Und bevor wir das, und dann stellen wir Hypothesen auf und glauben, hey, wir glauben irgendwie, das könnte so eine gute Struktur sein. Und dann setzen wir es um. Aber du bist natürlich, also jede Woche musst du es wieder ändern. Und dann musst du halt einfach auch vertrauen, dass deine Mitarbeiter das verstehen und sehen, okay, es ist ein Startup, dafür bin ich hier und das kommunizieren wir auch ganz klar. Wenn du keine Lust hast auf Veränderungen, auf Unsicherheit, dann bist du nicht der richtige Fit. Und manchmal passieren natürlich auch Fehler. Mhm. Und dann musst du natürlich auch so hoffen, dass sie verzeihen. Und das tun sie dann auch. Mhm. Und dann musst du einfach, genau, dass wir versuchen, einfach das Beste zu machen.
Mhm. Worauf schaust du dafür in Interviews? Du hast ja schon gesagt, du magst Leute, die zum Beispiel in der Gastro waren oder so. Mhm. Worauf schaust du noch, damit so du so ein Match hast?
Ich glaube, es gibt so viele Sachen, die ein guter Punkt sind. Das Allergrößte, worauf uns die Leute immer hinweisen, ist Bauchgefühl. Also im letzten Endeffekt dein erstes Bauchgefühl, mit dem du reingehst, hör da schon drauf, weil das hat oft schon auch irgendwie Wahrheit. Und ich glaube, ich schaue auch, wir fragen auch, was sind deren Ziele? So, wo wollt ihr eigentlich langfristig hin? Haben die irgendwie Ambitionen, die vielleicht ähnlich sind wie unsere? Oder sagen die so, ach, ich würde einfach gerne mit 30 9-to-5 arbeiten und dann mein Auto, meinen Firmenwagen kriegen, so, dann merken wir natürlich schon so, okay, das ist vielleicht nicht die richtige Person, mhm, sondern wir wollen auch in die Vergangenheit tauchen, so, was sind Sachen, warum bist du hier, was hat dich hier hingeführt, und so wirklich die Leute tief verstehen, mhm, und das ist auch für uns wichtig, dass wir auch in jedes Interviewgespräch einmal mit den Leuten führen und wirklich tief eintauchen in die Person. Und ich glaube, da sind sowohl Leon als auch ich ganz gute Menschenkenner. Mhm. Bis jetzt haben wir auf jeden Fall gute Arbeit geleistet.
Ja, cool. Ja, und euer Team spricht ja auch für euch.
Danke,
ja. Ne? Ich ist immer das Gleiche, ich bin ja auch Papa, ich habe 3 Kinder.
Ah ja, klar.
Und ich finde, man kennt auch immer daran, also wenn du sehen willst, so wie gesund Eltern sind, mhm, ja, guck dir die Kinder an. Mhm. Wenn die eine Macke haben, die eine Klatsche haben, die Kinder, dann kannst du den Eltern gucken. Wenn die Kinder selbstbewusst sind, fröhlich, nett, sind die Eltern auch meistens gut dabei.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, was du vorhin gesagt hast, dass mit der Series A sich das verändert. Das sage ich auch zu Leon. Ich glaube, gerade nämlich sind wir in der coolsten Startup-Zeit schlechthin. Wir haben natürlich gerade sehr viele junge Leute im Team, mhm, so wie wir. Mhm. Und das ist natürlich auch eine super coole Atmosphäre. Mhm. Und je mehr wir wachsen, je mehr Leute wir hiren, desto mehr sind natürlich auch Senior-Leute dabei. Mhm. Und dann verändert sich natürlich nochmal die Atmosphäre, weil gerade ist natürlich sehr viel jung, sehr viel wie mit Freunden was gründen. Mhm. Und das ist sehr cool. Und deswegen glaube ich, dass wir auf jeden Fall diese Zeit sehr genießen, mhm, sollten.
Und das ist auch die Zeit, über die man später berichtet.
Genau, ne?
Also diese
Startup-Zeiten.
Ja, voll, weil das sind, also wenn ich später zurückschaue, so als ich so allein im WeWork war, habe die ersten fetten Kunden geclosed, so zum ersten Mal 10 oder 20k im Monat, mhm, gemacht, so, da gucke ich so nostalgisch drauf zurück und denke mir so, oh, das waren noch Zeiten.
Ja.
Ja, und das war später, was du den Kunden, was du irgendwie deinen Enkelkindern erzählst, so, ich habe dann Snox geclosed oder mit Cherry Ventures Seller X mit aufgebaut, so, ja, 80 Hires in 90 Tagen.
Wow.
Ne? Also das sind die Sachen, die du später erzählst. Mhm. Weil später hast du ja immer mehr auch so einen Manager-Job, bist ein bisschen, mhm, weiter weg, aber jetzt wird die Geschichte geschrieben.
Mhm. Genau, und jetzt sind ja auch so die bedeutendsten Momenten.
Voll.
So der erste Kunde, der erste, oh, Investor. Und das ist natürlich, verliert dann irgendwann auch an, mhm, an Bedeutung. 100%. Genau. Also die Zeiten sind die prägendsten.
Und du musst jetzt auch vorlegen, weil du legst jetzt die Messlatte hoch für alles, was später kommt. Mhm. Ich gucke mir auch langsam selbst meine ersten Angel-Investments an, entsprechend, mhm, teilweise mit, mhm, Leuten. Ich hatte auch letztens wieder einen Case. Und ich war seit 4 Jahren am Markt, noch niemand Vollzeit dabei, noch nicht viel. Ich denke mir so, oh Leute, wo ist die Traction? Mhm. Ich sehe es nicht. Mhm. Ne? Also, ihr habt ja ein schönes Produkt und so, aber 4 Jahre dabei, noch keiner Vollzeit. No das, go.
Ja.
No go. Nee. Ne? Und du legst jetzt die Messlatte hoch, aber gleichzeitig, wenn du im ersten Jahr auf 1 Million gehst und dann relativ schnell auf die 2 bis 10 gehst, das wollen ja auch VCs gehen, mhm, VCs sehen, das ist ja das, wo du sagst, ey, jetzt haben wir die Messlatte hoch und jetzt können wir von da aus weiter wachsen.
Ja, genau. Du willst ja auch so ein bisschen so diese Münzung schaffen für dein Unternehmen, so schnell gewachsen auf 1 Million, das, mhm, ist die Messlatte. Und dann alle Leute, die dir danach reinkommen, wissen eigentlich schon, wie, mhm, wie der Hase läuft.
Was ich mir zurzeit viel anschaue, ist, wie Unternehmen im Silicon Valley,
ja,
gegründet werden. Und ein großer Trend ist ja das 996,
ja,
Arbeiten. Für die Leute, die es nicht kennen, das heißt, dass du von 9 bis 21 Uhr 6 Tage die Woche, mhm, arbeitest. Mit den Gründern, mit dem Team. Mhm. Ne, das sind dann ja 12 Stunden am Tag. Natürlich gehen die auch mal Mittagessen und so und beantworten eine WhatsApp-Nachricht. Also lass es mal 11 sein. Mhm. Ne, mal 6 sind so dann die 70, 80 Stunden Wochen. Mhm. Wie sieht es mit solchen Trends bei euch aus? Macht ihr sowas auch? Oder guckt ihr dann auch, holst du dir Inspiration für sowas?
Also das ist natürlich auch gerade in aller Munde. Ne? Also arbeiten, man muss am Wochenende arbeiten und in Europa arbeitet man nicht. Wir erwarten das nicht. Wir leben es auf jeden Fall vor. Also Leon und ich arbeiten beide eigentlich am Wochenende auch. Jetzt keine 12 Stunden, so wie unter der Woche. Aber unter der Woche sind wir meistens schon bis mindestens 9 im Büro. Und ich glaube, 9 ist auch eine Zahl, das kann man gesund machen. Das kannst du für eine lange Zeit machen. Mhm. Damit verbrennst du dich jetzt nicht unglaublich viel. Du hast natürlich nicht viel Zeit für anderes, kriegst aber Sport und Ernährung auch noch hin. Wenn du jetzt wirklich so bis 1 Uhr, bis 2 Uhr jeden Tag arbeitest, so das ist auch, wo wir sagen, so das, da sagen wir dann Mitarbeiter so, hey, mach mal langsam. Ist zwar cool, aber verbrenn dich nicht, wir brauchen dich gesund. Aber 996 ist schon auch so ein Motto, auf jeden Fall, das Leon und ich vorleben, wenn nicht sogar mehr, würde ich sagen.
Ich hätte jetzt auch mal die ersten Jobposts, wo es drinsteht.
Ah, echt?
Aber, ja, aus London und Amerika, also ja. Nicht in Deutschland, das darf man ja auch nicht.
Nee, genau.
Aber in London und Amerika habe ich jetzt schon häufiger gesehen, so Founders Associate, Developer oder auch so 20 VC. Mhm. Schaue ich in, ja, eiskalt.
Klar, die sagen es direkt.
Ja.
Also wir sagen es auch in den Interviewgesprächen und sagen auch so, das ist nicht der 9-to-5, sondern wir sagen ganz klar hier, wir fordern dich und so filtern wir natürlich auch aus. Also wenn die Leute da keine Lust drauf haben, dann lassen sie es aber. Wir forcieren es sich und die machen es freiwillig, auf jeden Fall. Cool. Das ist natürlich auch die Kultur, die wir schaffen wollen.
Ja. Und Maurice, du meintest, du hast auch ein paar Fragen für mich mitgebracht. Erstmal danke, dass du mich hast, Einzelhaben an so einem Startup-Leben. Mhm. Aber genau, schieß mal los, du hast ja ein paar Fragen.
Genau, also einmal Jan, was natürlich, als ich dich jetzt vor die letzten Male so ein paar Mal gesehen habe, unglaublich inspirierende Geschichte. Ist ja super cool, wie du das gemacht hast und auch was du mir so erzählt hast, wie du dir dann Hilfe geholt hast, Coaching geholt hast für diese und jene Themen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, mit der Leon und ich uns viel beschäftigen. So, wir sind relativ jung. Ab wann lohnt sich das Coaching eigentlich? Und wo würdest du sagen, so hey, bei den Sachen müsst ihr nicht sparen, weil Coachings lassen sich auch mal ganz gerne so teuer bezahlen. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, mein Thema, das mich interessieren würde bei dir.
Ja, also ich glaube, wenn man sich euch als Tech-KI-Startup-Gründer anschaut, dann würde ich sagen, es lohnt sich immer, wenn es sehr spezifische Sachen sind. Denn ihr habt ja auch Angel-Investoren. Alles auch Ex-Gründer oder Leute, die Unternehmen mit hochgezogen haben als Führungskräfte, die sind ja irgendwie zu dem Geld gekommen, um als Angel-Investor tätig zu werden. Das heißt, alles, was so allgemeine strategische Sachen sind, habt ihr ja von denen. Mhm. Das heißt, ich würde mal an eurer Stelle zum Beispiel nie so einen Strategic Advisor holen, der irgendwie dann Einzelunternehmer ist oder auch von mir ist auch allein in seiner GmbH ist, damit es besser aussieht, der aber noch nie eine wirkliche Firma aufgebaut hat. Naja, ich habe mich auch letztens auf LinkedIn bestimmt mit einem gebasht, weil ich hatte von diesen Anter-Leak, hast du mitbekommen, von dem VC, wo sie meinten, 9 bis 21.30 Uhr Kernarbeitszeit, das haben sie offiziell in ihrem Doc für die Mitarbeiter festgehalten, das wurde geleakt.
Ah, okay.
Und da gab es einen kleinen Shitstorm und ich dachte mir so, Junge, also, wer ist denn überrascht? Das ist eine Venture-Capital-Firma.
Ja, klar.
Na, also eigentlich dürfte niemand überrascht sein. Trotzdem ist es dumm, das natürlich so schriftlich festzuhalten und rumzusenden an alle Mitarbeiter. Ja. Na, das ist nicht so smart. Aber dann gibt es auch Leute in den Kommentaren, die meinen so, oh, das darf man aber nicht. Und das sind halt immer, also da, das sind halt immer Leute, die keine eigene Firma haben, keine eigene Payroll.
Genau, die es auch nicht
gesehen haben. Ja. Genau, das heißt, ich würde meine Finger tunlichst lassen von so Strategic Advisern, die keine eigene Firma haben. Mhm. Zweite Faustregel, das habe ich mal in einem Interview gehört, du musst verstehen, was die machen. Mhm. Und ich habe mal eine gute Faustregel gehört, wenn du nicht verstehst, was jemand macht, dann frag nach. Wenn du es immer noch nicht verstehst, lauf um dein Leben.
Das ist gut.
Ja, also, weil man häufig muss, weil es ist ja bei Beratern so, aber auch manchmal, wenn die irgendwelche Krypto-Bros kommen mit ihrem Zeug so, ich frage da immer noch mal nach, wenn ich es noch nicht verstanden habe, dann ist für mich ein Scammer.
Ja, und dann fehlt ihm auch die Fähigkeit, klar zu kommunizieren und dir dich auch in dich reinzuversetzen.
Genau, genau. Und dann, wenn es darum geht, sich Berater reinzuholen, dann bin ich ein Fan davon, dass es sehr klare, spezifische Sachen sind. Ne, zum Beispiel, wie baue ich ein Sales-Team auf? Ne, wir sprechen ja auch darüber, im Recruiting zusammenzuarbeiten. Also sehr klare Anwendungscases. Und dann immer Leute mit Track Record. Manchmal muss man mal jungen Wilden eine Chance geben. Also zum Beispiel, auch wenn es um KI geht, um eine Webseite oder bestimmte Marketing-Sachen, da kann man noch jemandem jungen Wilden eine Chance geben. Aber ansonsten, genau, sehr klare Expertise bei den Leuten. Zeitlich erstmal begrenzt und nicht zu viele auf einmal. Also 1, 2, vielleicht 3 auf einmal. Und gleichzeitig den Mut nicht verlieren, einfach zu machen, was man will.
Ja.
Weil davon liegt auch ein Startup, dass die Gründer, ich habe bei mir das eine Demokratur. Naja, du holst ja von vielen Tipps, aber musst einfach Entscheidungen durchziehen.
Ja.
Aber du kannst nicht irgendwelche Arbeitskreise aufmachen und alles wochenlang diskutieren. So, wenn es heute Morgen ein Problem gibt, dann muss es um 12.30 Uhr durch sein und wir probieren es einfach mal.
Ja.
Beantwortet das soweit deine Frage?
100%, vielen Dank. Das war cool.
Ja, weil ich habe, also, und man muss natürlich merken, so, ey, wo sind denn meine, also, wo habe ich den höchsten Leverage? Bei mir war es damals so Marketing und Sales. Ich wusste, ich kann Recruiting, aber ich habe trotzdem nicht so viele Kunden. Mhm. Naja, das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass ich nicht so geil im Recruiting bin, sondern daran, dass ich mich aber nicht gut vermarkten kann. Habe ich halt Marketing und Sales mir einen dafür geschnappt, war sauteuer damals, aber habe ich voll hochkatapultiert.
Mhm, irre. Und du hast gerade gesagt, du kannst Recruiting. Wo wusstest du so schnell, dass du Recruiting kannst? Das ist ja...
Ach so. Ich habe ja vorher schon als Recruiter gearbeitet.
Ah, ja.
Das heißt,
okay.
Zum einen, ich glaube, ich konnte immer gut mit Menschen, weil ich glaube, sagt jeder HRler so, ich konnte schon immer gut mit Menschen. Mhm. Die Arbeit mit Menschen macht mir Freude. Mhm. Ne? Aber genau, war bei mir auch so. Und ich war meinem ersten Job im Sales, ne, bei Hansegrand, dieser Firma für die nachhaltigen Baustoffe, Tiefbau. Mhm. Dann sind meine Frau und ich nach Frankfurt gezogen und ich habe nach Sales-Jobs gesucht. Mhm. Und ich hatte vorher nur zweimal ganz kurz studiert, sofort abgebrochen. Also ich hatte nicht so viel Erfahrung. Mhm. Dann habe ich nach Sales-Job gesucht und bin so auf Recruiting gestoßen. Das ist letztendlich auch ein Sales-Job. Und dann habe ich 2 Jahre lang Headhunting gemacht für Banking und Finance. Also ich habe Wirtschaftsanwälte vermittelt an Single-Family-Offices und Sales-Manager für Asset-Management-Firmen, also die ganz klassischen Investment-Fonds an Vita im Wholesale. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich da sehr, sehr schnell reinkam. Also ich hatte halt schnell überdurchschnittlich gute Ergebnisse.
Cool.
Und ich glaube, immer wenn man merkt, so ich falle in so einen Bereich rein und irgendwie bin ich schon echt gut dabei und ich weiß nicht mehr genau wieso, dann hat man einfach ein Talent dafür. Und gleichzeitig gibt es andere Sachen, da habe ich so abgekackt. Das habe ich nie hinbekommen, zum Beispiel die ganzen Finance-Sachen. Ich habe es einfach nicht so hinkriegt, auch die Buchhaltung erstmal selber. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und es gibt andere Sachen, die sortieren das weg, sagen so, ey, wieso Buchhaltung brauche ich? Ich brauche keine WA, so freitags 21 bis 22 Uhr mache ich das schnell. Habe ich nie hingekriegt. Und so gab es dann immer wieder Sachen, wo ich merkte, ey, das kann ich sehr gut. Und andere Sachen kann ich halt nicht so gut. Aber ja, ich bin da reingeraten, habe mich selbstständig gemacht, bin dann schnell an Cherry Ventures geraten, haben die mich in ihre neuen Portfolio-Startups reingeschickt. Und so bin ich auch nochmal ein bisschen gepivotet, hin vom nur Headhunting bis hin zu Aufbau von Organisationen, HR-Recruiting in Startups.
Macht Sinn, das ist ja auch alles gemeinsam. Und jetzt, wie viele Jahre bist du schon dabei?
Also ich habe mich selbstständig gemacht kurz nach der Elternzeit meiner zweiten Tochter, also jetzt knapp 7
Krass.
Jahre.
Und jetzt über die Jahre, so gibt es eine Essenz, die... bei der du jetzt lebst, was beim Recruiting, wo du sagst irgendwie so, okay, das ist so der Kerngedanke, der mich da immer so begleitet? Oder willst du das vielleicht nicht sagen, weil das dein Erfolgsgeheimnis ist?
Nee. Also ich glaube, Knowing und Doing sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Also es gibt genug schlaue Leute, die nichts auf die Reihe kriegen. 100%. Daher am Knowledge liegt es meistens nicht. Ich würde sagen, also eine Sache, die ich mitgenommen habe, ist, du weißt gar nicht, was richtig gute Mitarbeiter sind. Du lernst immer dazu. Also Leute, die man am Anfang für, sagt man, Alter, was sind das für Granaten, wird so 2 Jahre später vielleicht nicht mehr hiren.
Ja,
weil nächstes Semester wieder höher. Und dann merkst du plötzlich, oh, das ist krass.
Ja.
Und so lernst du es bei allen Berufen. Das heißt, du suchst zum Beispiel Head of Marketing. Und dann musst du erstmal wissen, wie tickt denn überhaupt Head of Marketing? Wie sieht der aus? Was macht die so? Und dann weißt du es irgendwann und denkst, das ist Head of Marketing. Und so wirst du immer besser darin, Talente zu identifizieren. Und du lernst auch ehrlicher zu sein mit dem, wie du tickst. Ja, also ich hatte am Anfang, dachte ich mal nur so, ich muss das so oder so machen als Führungskraft. Ich muss Projektmanagement beherrschen und irgendwann habe ich auch eine CEO geheilt, weil ich keinen Bock mehr hatte auf Projektmanagement. Und ich sage meinen Mitarbeitern jetzt auch mal, die in meinem Team sind, wobei das ist Madita aus Marketing, Maxim Sales, sehr klein, dass ich eher gemanagt werden muss, als dass ich manage. Also ich habe gar keinen Bock, da jetzt Aufgaben zu delegieren, Tagesplan, da stellen sich mir die Haare hoch. Also wenn ich Mitarbeiter hätte, denen ich Aufgaben geben müsste, wo ich kontrollieren müsste, ob sie die Aufgaben erledigt haben, würde ich durchdrehen. Vor allem, weil ich sie mag und weil ich mir auch denke, das ist alles Erwachsene. Also wenn deine Mitarbeiter nicht selbstständig Aufgaben abarbeiten können, hast du ihn da eingestellt.
Genau, ja, 100%. Cool. Das hat auf jeden Fall sehr resoniert mit mir, weil das genau das wiedergespiegelt hat, auch was wir die letzten Wochen, Monate so erlebt haben. Und super coole Erfahrung und ich freue mich vor allem auch noch, vielleicht mit euch auch, Mitarbeiter zu finden, wo die mich auch nochmal wirklich auf ein ganz anderes Level holen.
Ja.
Ich glaube, die Frage, die sich dann bei mir in dem Kopf gestellt hat, ist, wie geht man dann damit um, mit dem Level an Talent, das du dann eben siehst und merkst, so die eine Person ist deutlich talentierter. Stellst du dann unter diesem Talentlevel nichts mehr ein? Was macht man mit alten Mitarbeitern, die man eben versucht, auch auf dieses Talentlevel hochzumachen?
Mhm.
Ich glaube, das ist auch noch so eine hast du da eine Antwort parat?
Ja. Das sind ja Sachen, die jedes Startup hat. Ja. Also zum einen, wenn du wächst, wir hatten ja auch schon davon angesprochen, dass sich die Organisationsform verändert. Ne, jetzt ist man mit euch in einem Büro, Leon und Maurice sind immer da. Irgendwann ist das nicht mehr der Fall. Dann hast du 30 Leute, hast mittleres Management. Natürlich seid ihr immer noch nah dran, muss man auch als Startup-Gründer. Mhm. Aber es verändert sich, es wird professioneller. Und dann wird es immer Leute geben, die sagen, boah, früher konnte ich noch X, Y, Z machen, heute geht das nicht mehr. Das heißt, das eine ist, so eine Veränderung ist ganz natürlich und unausweichlich. Du wirst nicht mit den Leuten in Rente gehen, die heute da sind. Und du brauchst auch unterschiedliche Sachen. Und weil zum Beispiel jetzt, wo alle, jetzt müsst ihr sehr schnell agieren. Ihr müsst euch an Veränderungen anpassen. Man muss sehr, sehr schnell auf euch auch reagieren als Gründer. Und es gibt Leute, die das super gut können. Das sind manchmal aber auch Leute, die später, wenn es um Strukturen geht, um Prozesse, die sich dann nicht so, die das einfach nicht so mögen. Mhm. Ne, das sind nicht die Leute, die dann diesen Prozessen folgen oder sie aufsetzen, die wollen halt eher so schnell, flexibel, schnell arbeiten. Das heißt, es ist ganz normal, dass sich das verändert und ich glaube, das Einzige, was du machen kannst, ist dafür offen zu sein und einfach no hard feelings. Mhm. Ne, weil es gibt einfach manche Leute, die sind für manche Unternehmensgrößen Bombe, für andere Unternehmensgrößen nicht mehr und das ist völlig okay. Seid dankbar für die Journey, die ihr zusammen hattet. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist zu früh hohe Titel vergeben. Weil wenn du jetzt jemanden hast, der ist cool, nennst den Head of irgendwas oder C-Level irgendwas. Mhm. Und dann merkst du in 2 Jahren, na, Person ist gut, aber dafür nicht mehr gut. Und hast den höchsten Titel vergeben. Das ist wie eine Inflation. Mhm. Ne, also lieber setz ein Senior davor, wenn du sie wertschätzen willst, aber behalte die hohen Titel offen für krasse Leute.
Macht Sinn.
Ja. Zum Schluss, Maurice, ja. Wir haben noch zwei Spiele.
Super, ich liebe Spiele.
Mitgebracht. Du bist wahrscheinlich auch einer unserer fleißigsten Hörer. Ich bin mir sicher, du hast alle Folgen dir angehört. Wobei, man kann sich die auch cool zusammenfassen lassen. Also vor allem Gemini fasst ja YouTube-Videos zusammen.
Ah, okay.
Das ist da geil. Hätte
ich mir Zeit sparen können.
Ja, das ist cool. Und zwar, wir haben zwei Spiele. Mhm. Hire or Fire und Entweder oder. Bist du ready?
Ja, ich bin ready.
Hire or Fire.
Also, zum ersten Mal Hire or Fire. Da geht es darum, ich stelle dir 5 Personas vor. Du musst einfach sagen, ob du die hiren oder feiern.
Cool,
würdest. Let's go. Also, ein Harvard-Absolvent, kann aber kein KI.
Kommt drauf an, in welche Rolle. Aber KI-Native ist bei uns schon sehr, sehr, sehr wichtig. Mein erster Instinkt ist Fire. Mhm. Aber kann sein, dass auch eine Rolle für ihn die richtige ist.
Mhm. Cool, dann Studium-Abbrecher, aber KI-Genius.
Hire.
Dann Head of Sales, 20 Millionen ARR gemacht, aber kommt aus Berlin.
Und will in Berlin bleiben unbedingt? Oder?
Ja, das wissen wir, haben wir keine Infos zu.
Ich glaube, das wäre auch noch ein Hire.
Okay. Dann junges Marketing-Talent, will aber um 16.30 Uhr Feierabend machen.
Wenn die Person auch um 7 anfängt. Dann ist es okay. Ich glaube, würde ich trotzdem probieren und auch gucken, ob man diese Person eben weiterentwickeln kann.
Dann Nummer 5, coole Persönlichkeit, aber überhaupt nichts vorzuweisen. Studium, Ausbildung, Jobs, Arbeit, nichts vorzuweisen und sagt, ich reise mir 3 Monate umsonst für euch den Arsch auf und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr mir einen Job gebt.
Ja, das ist ja klar. Hire.
Willst du machen? Hire?
Auf jeden Fall, ja. Okay. Sofort die Opportunity geben.
Okay. Dann kommen wir doch zu Entweder oder.
Mhm. Entweder oder.
Kopfhörer, In-Ear oder Over-Ear?
In-Ear. Für Cold Calling und Demos das Beste.
Und dem bleibt die Frisur noch besser
sitzen. Und dem bleibt die Frisur besser sitzen.
Ja. Dann Outbound oder Inbound Funnel?
Also ich bin ja ein Fan von Outbound, obwohl wir sehr viel Inbound auch haben, aber ich glaube, Outbound ist schon super spaßig auch.
Dann Funding oder Bootstrapping?
Funding. Das ist schon, ist, glaube ich, schon eine Experience.
Dann Bewerber. Lieber von der WHU oder von der Straße?
ich glaube, schwierig, aber die WHU hat schon ein ganz gutes Bild.
Ja, absolut. Ja. Vor allem die Bachelor-Leute.
100%.
Und zum Schluss, Hamburg oder Berlin?
Hamburg, natürlich.
Geil.
Auf jeden Fall.
Ey, Maurice, danke, dass du heute dabei warst.
Vielen Dank.
War richtig cool, von dir zu hören, weil ich finde es vor allem spannend, weil ihr gerade drinnen seid.
Volle Kanne.
Im Tunnel. Ja. Und das finde ich spannend, weil es in 3 Jahren zu hören, so war es früher cool, aber ich finde es geil, ey, wie baut man ein KI-Startup jetzt auf? Wie ticken Gründer? Wie wird das Team mitgenommen? Daher vielen Dank. Dass du mit dabei warst. Wie können Leute mit dir in Kontakt treten?
Genau, gerne über LinkedIn, über unsere Webseite, E-Mail, alles in Hamburg bei unserem Office vorbeikommen für einen Kaffee. oder auch für ein Abendessen. Wir heißen euch herzlich willkommen auf paterno.de oder einfach über LinkedIn, Maurice Funk. Ich freue mich, von jedem von euch zu hören. Wir stellen nach wie vor sehr viele Leute ein. Es ist ein cooles Team, deswegen meldet euch.
Cool, danke Maurice. Und wenn euch die Folge zu Hause gefallen hat, dann lasst gerne 5 Sterne da und ein Abo, egal wo ihr hört. Und wenn ihr Mitarbeiter für euer Startup sucht, wenn ihr meint, Alter, SDRs oder wir brauchen jemanden für Marketing, dann kommt auf uns zu, startupfinish.de. Wir besetzen jeden Job. Ich glaube, so geht es noch, dann sagen die drei Ausrufezeichen. Wir erledigen auf jeden Fall. Was sagen die?
Ich glaube, so in die Richtung.
Ja, sowas in der Art. Wir sind die 3 Ausrufezeichen des Recruitings. Kommt auf uns zu, startupfinish.de und bis zur nächsten Folge.
Hire or Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthje-Toden.